Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted, die Recap-Folge auf Woche 2 in der National Football League, und da war wieder einiges los. Wir schulden euch noch den goldenen Brady und den silbernen Peterman aus der letzten Woche. Das haben wir euch ja in der Story abstimmen lassen. Wenn ihr diesmal mitmachen wollt, Link ist in der Folgenbeschreibung. Und den goldenen Brady für Woche 1 gewonnen hat der Ersatzmann für Christian McCaffrey, Running Back Jordan Mason von den San Francisco 49ers. Der silberne Peterman wiederum, der Award, um den man sich, glaube ich, eher drücken möchte, ging an die Carolina Panthers nach der deutlichen Klatsche gegen die New Orleans Saints. Und nach dem Award ist vor dem Award. Deswegen kommen wir jetzt zum silbernen Peterman für Woche 2. Und den ersten Kandidaten bringt euch jetzt Finn mit.
Ja, mein Peterman geht diese Woche an die Indianapolis Colts. Sind jetzt mit 0-2 in die Saison gestartet. Ist natürlich auch nicht das, was man sich dort vorgestellt hat vor der Saison. Und jetzt nach der knappen Niederlage in Woche 1 gegen die Houston Texans hat man gedacht, gegen die Packers, die ja ohne Jordan Love auskommen mussten, kann man jetzt mit dem Sieg dann in die Saison starten. Spoiler, ist nicht gelungen. Man verliert 16-10 und zeigt dabei eigentlich eine ziemlich miserable Leistung, vor allem defensiv. In Woche 1 gegen die Texans hatte die Colts Defense schon 213 Rushing Yards zugelassen. Joe Mixon hatte, glaube ich, in der Woche zuvor jeder mitbekommen, was er für eine Deadline aufgelegt hat. Und wer sich jetzt denkt, dass das in dieser Woche besser gewesen ist, der täuscht sich. Gegen die Packers, die zugegebenermaßen im Passing Game auch nicht so viel hingekriegt haben. Malik Willis dabei mit 12 von 14 angebrachten Pässen für 122 Yards und Touchdown sogar noch verhältnismäßig vernünftig davongekommen. Aber ansonsten ist die Packers Offense halt vor allem viel gelaufen und es hat halt auch einfach funktioniert. Jacobs ist am Ende mit 32 Carries aus dem Spiel rausgegangen mit 151 Yards. Insgesamt hat die Colts Defense 261 Rushing Yards zugelassen, was halt absurd ist, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Colts stehen jetzt nach 2 Spielen gegen die Texans und Packers halt bei fast 500 zugelassenen Rushing Yards, und das funktioniert halt nicht. So kannst du keine Spiele gewinnen. Und ja, gegen ein Packers-Team, was wahrscheinlich so schwach ist wie in den nächsten Wochen nicht mehr im Moment, alleine halt dadurch, dass da ein Backup-Quarterback spielt, ja, sind da Chancen, die du halt einfach nutzen musst. Und so wird das auf jeden Fall eng mit den Playoffs für die Colts. Anthony Richardson hat auch nicht seinen besten Tag erlebt. 50% nur an Mann gebracht von seinen Pässen. Ein Touchdown bei 3 Interceptions. 2 Fumbles dazu noch obendrein von Richardson. Einer von Jonathan Taylor. Richardson fairerweise hat seine 2 Fumbles auch wieder zurückerobert. Dementsprechend fällt das jetzt nicht ganz so schwer ins Gewicht. Aber nichtsdestotrotz, Colts leider mit einem sehr, sehr schwachen Auftritt gegen ein verwundbares Packers-Team.
Und dann machen wir direkt weiter mit meinem silbernen Peterman, weil Tom befindet sich nämlich im Urlaub. Der soll mal nicht sich um Podcast kümmern und sich mal auf seinen Urlaub fokussieren. Deswegen haben wir heute nur 2 Kandidaten dabei. Mein silberner Peterman für Woche 2 sind die Dallas Cowboys. Die sind 19-44 baden gegangen gegen die New Orleans Saints, haben 432 Yards insgesamt zugelassen, waren selber in der Offense extrem uneffektiv, 0 von 3 Trips erfolgreich zu einem Touchdown in der Red Zone, 6 von 13 nur bei Third Down, und mit knapp 50% Zeit im Ballbesitz hat man nur einen Touchdown gemacht. Also das war gar nichts von den Leuten aus Dallas. Und deswegen sind die Dallas Cowboys mein Nominee für den silbernen Peterman. Und damit kommen wir zum goldenen Brady für Woche 2. Und wieder präsentiert erstmal Finn euch seinen Kandidat. Und wen Finn sich da ausgesucht hat, den hören wir jetzt.
Mein goldener Brady in dieser Woche, Arizona Cardinals. Sehr, sehr überzeugender 41-10 Sieg gegen die LA Rams. Cardinals muss man definitiv auf dem Schirm haben. Ja, schon gegen die Bills letzte Woche einen guten Auftritt gezeigt und da relativ lange auch mit in die Verlosung um den Sieg gewesen. Ja, gegen die Rams war das Spiel relativ früh auch schon entschieden. Marvin Harrison mit seinem Breakout-Game geht am Ende mit 4 Catches für 130 Yards, 2 Touchdowns raus. Ist eigentlich schon absurd, wenn man bedenkt, dass, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob alle von denen. Auf jeden Fall hatte der schon nach dem ersten Viertel über 100 Yards und 2 Touchdowns. Dementsprechend Kyler Murray natürlich auch mit einer sehr, sehr guten Performance. 3 Touchdown-Pässe insgesamt geworfen. Auch ziemlich absurde Würfe dabei. Der dritte Touchdown, da scrammelt er links raus, lässt drei Verteidiger ins Leere laufen und ja, wirft das Ding dann bis in den hinteren Part der Endzone. Wirklich herausragend gemacht. Dass die Offensive der Cardinals Potenzial hat, haben vor der Saison ja auch schon alle gesagt. James Conner auch wieder eine sehr, sehr gute Performance. 21 Carries, 122 Yards mit einem Average von 5,8. Lässt sich auch sehr gut sehen. Aber allen voran defensiv natürlich auch eine starke Performance. Dennis Gardeck mit 3 Sacks. Insgesamt Team als solches hat 5 Sacks. Matthew Stafford, da nicht sonderlich groß in Erscheinung treten lassen. Fairerweise bei den Receivern der Rams natürlich auch Cooper Kupp ausgefallen, der jetzt auch ein bisschen fehlen wird. Deswegen da Verletzungsprobleme definitiv vorhanden. Aber nimmt auf jeden Fall nichts von der starken Leistung der Cardinals weg, die man in dieser Saison definitiv auf dem Schirm haben muss. Und wenn jetzt Marvin Harrison auch endlich eingekommen ist und man davon ausgehen kann, dass er in den kommenden Wochen zumindest nicht weniger Targets sehen wird, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass da ein bisschen was geht.
So, jetzt habt ihr Finns goldenen Brady-Kandidaten gehört mit den Arizona Cardinals. Und jetzt kommen wir noch zu meinem und ich bleibe bei dem Spiel, wo ich auch beim silbernen Peterman war. Ich glaube, um Alvin Kamara, Running Back der New Orleans Saints, kommt man diese Woche nicht drum herum. Ja, menschlich ist der Typ streitbar. Letzten Jahre spielerisch auch echt extrem abgetaucht. Viele werden ihn wahrscheinlich noch für dieses legendäre Weihnachtsspiel in Erinnerung haben. Aber das war wirklich gut, was der da am Sonntag gezeigt hat. 180 Total Yards, 4 Total Touchdowns, 5,8 Yards per Carry im 44-19 Sieg gegen die Cowboys. Die Saints zu großen Teilen über den Platz getragen, Derek Carr damit extrem entlastet. Und deswegen geht meine Nominierung für den goldenen Brady Woche 2 an Alvin Kamara. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt abstimmen. Die Abstimmung kommt online, sobald diese Folge online ist. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, könnt ihr über den Link in unserer Folgenbeschreibung mal kurz in unseren Insta reingucken. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr bei der Stelle natürlich auch gerne ein Follow da lassen. Und dann dürft ihr abstimmen für euren Kandidaten und dann wird das in der nächsten Folge, am Ende der Woche, wird es dann verkündet, wer die Awards gewonnen hat. Kommen wir zum Game Day Recap für diese Woche und wir beginnen mit den Minnesota Vikings. Die haben nämlich auch als erstes gespielt und haben auch ein bisschen erfreulicher gespielt. Das werden die meisten wissen in Bezug auf die Denver Broncos nachher. Und wie Finn den 23-17 Sieg seiner Minnesota Vikings gegen die San Francisco 49ers erlebt hat, das erzählt ihr euch jetzt am besten selbst.
Ja, kommen wir zum Sieg der Minnesota Vikings gegen die 49ers. Muss man mittlerweile fast sagen, wird zur Gewohnheit, nachdem man ja auch letztes Jahr schon gegen die 49ers gewonnen hat. Ganz interessanter Stat an der Stelle. Brock Purdy ist gegen NFC-Teams Vikings exkludiert 14-0 und gegen die Vikings ist er jetzt 0-2. Das heißt, die Vikings sind quasi das einzige NFC-Team, gegen das San Francisco noch nicht gewonnen hat unter Brock Purdy. Also was soll ich sagen? Vikings mit einer sehr, sehr starken Performance auf allen Ebenen, defensiv. War ja von vornherein klar, oder vor der Saison, dass das eine Unit sein wird, die interessant sein wird, die hier und da Plays machen wird. Aber die Defense sieht einem umso besser aus und noch besser, als man es von vornherein erwartet hätte. Die 49ers konnten den Ball auch bewegen. Brock Purdy mit 319 Passing Yards, Jordan Mason, der Ersatz für McCaffrey mit 100 Rushing Yards, 5 im Schnitt. Aber bis auf einen Touchdown von Mason ist das alles zu Zeitpunkten gewesen, die verkraftbar gewesen sind. Und wenn es eben sonst wichtig wird, hat die Vikings Defense eben standgehalten mit einem Fourth Down Stop an der Endzone, der dann im Umkehrschluss zu dem 97er Touchdown Pass von Sam Darnold auf JJ, also auf Jefferson, geführt hat. Und ansonsten Purdy mit einer Interception, mit einem Fumble, der ja ziemlich kurios gewesen ist, wo er den Ball eben beim Werfen hat aus der Hand rutschen lassen und der Vikings-Spieler hat dann den Fumble aufgenommen. Ich sehe gerade, dass es als Fumble gewertet wurde und gar nicht als Interception, deswegen nur eine Interception bei Brock Purdy. Ansonsten Vikings natürlich mit ihrem Blitzing-Game wieder auch gut Druck gemacht. Insgesamt am Ende des Tages mit 6 Sacks aus der Partie rausgegangen. Patrick Jones muss man da hervorheben an der Stelle, der ja eigentlich ja so ein bisschen als Rotations-Edge-Rusher auch gesehen wurde vor der Saison, der jetzt in beiden Spielen sehr, sehr gut performt hat, der Trent Williams ein, zwei Mal richtig alt aussehen lassen hat. Und ja, da über den kann man sehr, sehr zufrieden sein. Ansonsten Jonathan Gennard mit einer sehr, sehr starken Leistung, sieben Pressures verursacht. Van Ginkel natürlich auch wieder mit dem Sack. Beinahe hatte der auch wieder eine Interception. Aber nee, wie gesagt, Vikings mit einem defensiv sehr, sehr guten Spiel. Auch offensiv, Sam Darnold muss man auch jetzt schon anerkennen nach Woche 2, dass der besser performt, als es viele vor der Saison gedacht haben. Ja, sein Armtalent stand ja nie außer Frage. Das sieht man die Saison auf jeden Fall. Alleine der Touchdown Pass auf Jefferson eben herausragend. Ansonsten war ja oft das Problem von Sam Darnold in seiner Karriere, dass er eben mit Druck nicht so gut umgehen konnte. Das haben die Vikings auch in diesem Spiel eigentlich größtenteils wieder relativ gut hinbekommen. Klar, Nick Bosa kannst du nicht stoppen, hatte auch ein, zwei ganz gute Plays, hat auch Christian Derisor einmal, ja, einmal geschlagen, ganz merklich, aber ja, alles in allem. Ansonsten haben die Vikings gut hinbekommen, eben Sam Darnold zu protecten. Und wenn eben dann der Druck kam, hat Sam Darnold auch ein, zwei Mal richtig gut gemacht, sich daraus zu lösen. Hat auch dann gerade im letzten Drive 1, 2, 3 richtig kritische Third Downs konvertiert mit teils richtig guten Pässen. Einer davon auf Jalen Naylor, der mir noch im Auge oder im Kopf ist. Ja, auch einfach einen Wurf antizipiert. In ein relativ kleines Fenster, wo Jalen Naylor, der mit 54 Yards und einem Touchdown auch wieder aus der Partie geht und der zwischenzeitlich dann ja am Ende auch Nummer 1 Receiver sein musste, nachdem Jefferson raus ist aus dem Spiel mit seiner Verletzung, die zum Glück aber nicht so schwerwiegend ist. Deswegen Jalen Naylor, Respekt und über den kann man sich definitiv freuen bei den Vikings. Rushing Game sah im Grunde auch nicht schlecht aus. Ty Chandler sogar mit einem besseren Spiel als Aaron Jones, alles in allem. Zumal Aaron Jones ja auch noch einen Fumble an der Goal Line hatte. Also als es 17 zu 7 stand, aus Sicht der Vikings, hätte Aaron Jones auf 24-7 stellen können. Hat's aber nicht geschafft, weil er eben an der Goal Line gefumbled hat. Da muss man dazu sagen, dass Fred Warner ihm den Ball aber auch ja, herausragend aus dem Arm geschlagen hat. Wäre sogar 27-7 gewesen, nicht 24-7. Fred Warner auch wieder mit dem geisteskranken Spiel, Fumble forciert, Interception forciert. Ohne den wäre die 49ers Defense wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr aufgeschmissen gewesen in der einen oder anderen Stelle. Und der Fumble, der hat dann eben dazu geführt, dass die 49ers im Gegenzug einen Touchdown gescored hätten, weshalb das Spiel dann nochmal eng geworden ist. Die Vikings dann aber, wie gesagt, mit dem eben angesprochenen Drive von Sam Darnold nichts anbrennen lassen. Deswegen alles in allem Vikings Performance sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Und die Vikings sind auf jeden Fall ein Team, auf das man auch in dieser Saison Auge haben muss. Zumindest jetzt nach dem, was man in den ersten beiden Wochen gesehen hat. Gerade defensiv macht das unglaublich Laune. Und da kann man sich auch noch auf das ein oder andere Spiel definitiv freuen. Hätte ich so vor der Saison nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich natürlich immer auch so ein bisschen im Trainingcamp viele Sachen gehört habe und da nicht ganz so pessimistisch vielleicht gewesen bin wie der ein oder andere Fan, der vielleicht ein bisschen externer an die Sache rangeht. Klar, im Trainingcamp, gerade was jetzt zum Beispiel Sam Darnold angeht, hört man dann auch nicht immer alle negativen Sachen. Aber bei Quarterbacks, die eben im Camp ja auch nicht performen, da hört man ja auch von den Beatwritern dann oft, dass Press oder Pässe nicht akkurat sind, dass er Probleme hat im Training Camp und solche Sachen hat man eben von Sam Darnold nie gehört, immer nur positiv. Deswegen, ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht komplett verwundert. Natürlich hätte man jetzt nicht davon ausgehen können, dass Sam Darnold in den ersten beiden Wochen jetzt allen voran natürlich gegen die 49ers so einschlägt. Aber ja, sehr, 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 sehr positives Zeichen. Vielleicht muss man auch nochmal Kevin O'Connell und Brian Flores an der Stelle erwähnen, die wahrscheinlich ein Top-3-Playcaller-Duo sind in der gesamten NFL, was offensiv und defensiv angeht. Soweit würde ich mich an der Stelle jetzt tatsächlich mal aus dem Fenster lehnen. Bei Kevin O'Connell wussten wir das ja schon vorher, dass er ein herausragender offensiver Playcaller ist. Brian Flores im Grunde auch. Haben sie jetzt auch wieder beeindruckend unter Beweis gestellt, eben in den ersten beiden Wochen. Und da ist die Zukunft auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Für die Vikings geht es jetzt in der nächsten Woche gegen die Texans. Und die 49ers haben die Chance, sich mit einem Sieg bei den arg verletzungsgebeutelten LA Rams zu rehabilitieren. Aber dazu kommen wir dann sicherlich die Tage noch in der Preview, die es hoffentlich in dieser Woche dann wieder geben wird.
Fang doch mal nach einem zufriedenen Finn hier an der Stelle. Aber ich denke mal, das geht auch so in Ordnung, wenn man gegen San Francisco gewinnt mit seinem vermeintlichen Backup-Quarterback und ohne Anspielstation Nummer 2 und Anspielstation Nummer 1 auch während des Spiels raus ist, da darf man schon mal ein bisschen euphorisch werden. Ob ich so euphorisch werde, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Die Broncos verlieren 6-13 in einem absoluten drögen Spiel, wie ich es auch befürchtet hatte, gegen die Pittsburgh Steelers. Ich werde wenig zum Spiel selber oder eigentlich fast gar nichts zum Spiel selber sagen, weil das lässt sich sehr schnell zusammenfassen. Offensiv war das einfach schlecht. Die Defense hat ihren Job erneut ordentlich gemacht, bis gut. Und ich weiß, Pittsburgh hat eine gute Defense, aber so schlecht darfst du da nicht auftreten, wenn du in dieser Liga kompetitiv sein möchtest. Ich habe zwei große Talking Points mitgebracht für euch, über die ich jetzt noch kurz mit euch reden möchte zu diesem Spiel. Das eine ist Bo Nix und das andere ist die Offense im Generellen. Fangen wir doch erstmal an mit Bo Nix. Seine Statline liest sich halt echt schlecht. 20 von 35 Pässen angebracht, 246 Yards, 2 Interceptions. Wobei man da eine ehrlicherweise ausrechnen muss, das war der Hail Mary Pass zum Ende des Spiels. Da mit wenigen Sekunden auf der Uhr, das rechne ich ihm nicht negativ an. Aber die andere, vor allem weil die ja in der Endzone war, der Steelers, beim Stand von 10-0 für Pittsburgh, die tut halt echt weh. Jetzt kommen wir zu meiner Meinung zu Bo Nix. Es gibt viel Kritik von den Broncos-Fans, auch von außerhalb an Bo, an seiner Spielweise, wie schlecht er doch aussieht. Es gibt Broncos-Fans, die jetzt schon sich ausrechnen, welchen Pick wir am Ende des Drafts haben können nächstes Jahr, oder mehr gesagt zu Beginn des Drafts nächstes Jahr, um vielleicht einen neuen Quarterback zu draften. Und da möchte ich mal gegensprechen kurz. Erstmal zum Fakt, Bo ist noch nicht so weit. Das sehen wir alle. Das Spiel wirkt absolut zu schnell für ihn. Er ist extrem hektisch in der Pocket, trifft oft falsche Entscheidungen, lässt sich wahrscheinlich meistens auch nicht die Zeit, um mal seinen Reads durchzugehen und vielleicht den besseren Read zu sehen. Also wenn man das Tape der Broncos schaut, ärgert man sich auch an manchen Stellen öfter mal, weil man sich denkt, boah, da war der jetzt aber auch frei. Und wenn du da nochmal eine Sekunde länger ruhig geblieben wärst in der Pocket, hättest du den auch getroffen. Er wirft seine Pässe auch oft zu hoch an. Das merkt man auch, dass er da aufs Nummer sicher gehen möchte. Und es kommt aber auch der Punkt, meistens kam jetzt in beiden Spielen, wo er anfing, das zu sehr zu forcieren zu wollen. Zum Beispiel nach diesem spektakulären Trickplay, dann die Interception in der Endzone. Das wirkte so, als ob man das Gefühl hatte, Bo Nix ist gedanklich noch beim Spiel gegen Washington State, ohne da jetzt Washington State irgendwie zu disrespekten, aber das ist auf jeden Fall ein anderes Level als die Pittsburgh Steelers und vor allem die Pittsburgh Steelers Defense. Jetzt kommen wir aber zu meinem großen Aber. Es ist relativ simpel erstmal. Er ist ein Rookie. Solche Dinge passieren. Und die Leute, die jetzt dafür danach rufen, ihn zu benchen, da sage ich ganz ehrlich dagegen, nein, das würde ich nicht tun. Ich finde, man muss eher versuchen, ihn langsam aber sicher mal besser zu unterstützen. Ich finde, er braucht diese Snaps, um sich in der Liga zu akklimatisieren, und man kann ihn nur weiter reinwerfen und hoffen, dass schon irgendwann während dieser Saison, spätestens zur nächsten, der Schritt eintritt, dass es ruhiger für ihn wird. Ich finde, es sind gute Dinge in seinem Spiel dabei, aber halt auch genauso viele schlechte, wenn ich ehrlich bin. Möchte aber auch sagen, dass Rookies wie CJ Stroud uns da echt verwöhnt haben. Also gab mehrere Rookies jetzt in den letzten Jahren, ob es ein Trevor Lawrence war, ob es ein CJ Stroud war. Lawrence übrigens, der ja jetzt auch mit den Jaguars verloren hat und 0 und 7 saisonübergreifend in den letzten 7 Spielen steht. Also auch der hat seine Probleme. Aber so Kandidaten wie ein Joe Burrow, wie ein Kyler Murray, wie ein CJ Stroud, die haben uns da ein bisschen verwöhnt, ehrlicherweise. Und die haben vielleicht auch dazu geführt, dass andere Quarterbacks extrem hart evaluiert wurden, wenn wir jetzt auf so Kandidaten wie ein Baker Mayfield oder den Sam Darnold schauen, die ja jetzt bei anderen Teams in anderen Umfeldern auf einmal richtig gut aussehen. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, Rookies brauchen normalerweise Zeit. Rookies brauchen das erste Jahr als Quarterback, um sich zu akklimatisieren. Im zweiten Jahr werden hoffentlich große Schritte gemacht und im dritten Jahr sollte er dann in der Liga angekommen sein und dann sollten wir einen NFL-ready Bo Nix sehen. Das ist die Timeline. Die Timeline ist nicht wie bei einem CJ Stroud normalerweise, dass du direkt reinstartest, direkt Playoff-Spiele gewinnst und dein Team einmal komplett im Speed umbrandest auf ein Playoff-Team. Das ist nicht die Realität. Also das ist die Realität für manche Teams, ja, aber das ist nicht die Normalität. So rum ist es eher richtig. Und ja, ich bin der Meinung, dass Rookie-Quarterbacks Zeit brauchen, dass Rookie-Quarterbacks strugglen müssen, vielleicht auch, um sich zu entwickeln. Und dass es nicht wichtig ist, wie sie im Jahr 1 aussehen, sondern dass es viel wichtiger ist, wie sie über Jahr 1 hinweg betrachtet aussehen. Also für Woche 18 verglichen mit Woche 1. Und vielmehr, wie der Sprung dann ist ins Jahr 2 und vor allem ins Jahr 3. Und man muss auch sagen, Bo hat da keine Welttruppe um sich herum. Gerade in der Offensive Line ist das echt dürftig. Und auch im Rest des Teams fehlt es da echt an allen Ecken und Enden. Und ich bin der Meinung, lasst ihn spielen, lasst ihn strugglen. Und dann schauen wir, ob er daraus lernt. Und wenn er daraus lernt, gut. Und wenn er nicht daraus lernt, sind wir wahrscheinlich in 3 Jahren immer noch an derselben Position, um den nächsten Rebuild zu starten. So hart das auch ist und so ärgerlich das auch ist und so nervig das auch ist, nicht in den Playoffs zu sein und dass wir jetzt gerade auf dem besten Weg sind, die Jets abzulösen mit der längsten Zeit ohne Playoffspiel. Aber da muss man durch. Das ist der ganz normale Prozess. Wir haben uns jetzt endlich mal entschieden, den Rebuild zu starten. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man es auch durchziehen. Und da muss man auch damit leben, dass das nicht wie bei den Bengals oder Texans in einem Snap geht. Schaut mal nach Chicago. Einen Caleb Williams, der ist auch gut, schon, ja, in manchen Momenten. Aber in anderen Momenten ist der auch echt vogelwild und kommt nicht klar. Und auch in Chicago gibt es jetzt schon Leute, die monieren, lasst die Jungs sich in Ruhe entwickeln. Genau aus diesem Grund ist das jetzt gerade das letzte Mal, dass ich über Bo in der aktuellen Situation spreche. Wenn es Entwicklungsschritte gibt, ins Positive wie ins Negative, werde ich das hier benennen. Aber solange die Entwicklung so ist, wie sie gerade ist, oder der Stand so bleibt, erstmal ohne große Sprünge, werde ich nicht mehr weiter darüber reden, weil ich möchte, dass der Junge diese Zeit kriegt, um sich zu entwickeln. Und wir können am Ende immer noch drauf schauen. Wir können am Ende der Saison drauf schauen und sagen, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Wir können in 3 Jahren drauf schauen und gucken, war es ein guter Pick, war es ein schlechter Pick. Haben wir es geschafft, das Team um ihn herum aufzubauen? Das können wir in 3 Jahren machen, aber das können wir nicht jetzt machen. Es gibt nämlich den anderen Punkt, zu dem ich jetzt komme, und das sind die anderen Probleme in der Offense. Fangen wir mal an. Das Laufspiel. Javonte Williams hat 11 Runs gekriegt für 17 Yards, die er draus gemacht hat. Das ist schlecht, ist kein Ausdruck mehr. Jaleel McLaughlin 3 Rushes für 6 Yards. Tyler Beatty immerhin 1 für 16, aber nicht mehr Runs bekommen. Das hilft Bo nicht. Bin ich ganz ehrlich. Dieses Laufspiel aktuell hilft Bo nicht. Aber man muss auch sagen, ah, das war gegen eine Elite-Defense, ja, aber da müssen trotzdem mehr Zahlen rumkommen. Aber B, nahezu jeder Runner, Tyler Beatty mit seinem einen Run vielleicht ausgenommen, sieht gerade richtig schlecht aus hinter dieser O-Line. Diese O-Line ist durchschnittlich im Passblock, besser aber auch nicht. Garrett Bowles ist gut im Passblock, McGlinchey hat seine Momente, hat aber auch genauso gut seine extrem schlechten. Quinn Meinerz ist der einzige in dieser O-Line, der konstant Leistung bringt. Luke Wattenberg kannst du komplett vergessen auf Center aktuell. Und Ben Powers ist struggled einfach aktuell auch sehr. Und wenn du deine O-Line-Probleme nicht in den Griff kriegst und dadurch dein Laufspiel belebst, wird es schwer. Zweite sind die Effort-Probleme der Receiver. Ich spreche da zum einen von Drops. Greg Dulcich zum Beispiel hatte echt ein paar davon, die auch echt schlimm waren. Insgesamt das Drop-Problem, es war besser als gegen Seattle, fand ich, aber es waren immer noch echt tödliche Drops an manchen Stellen, wo Bo eigentlich alles richtig macht und der Receiver den Ball nicht festhält. Auf der anderen Seite fehlt, wenn man das Tape guckt, manchmal echt der Effort, und ich gucke da vor allem auf den Courtland Sutton, wo ich manchmal mich echt frage, sprintet der hier gerade, gibt der hier gerade alles oder joggt der? Und schont sich. Und das kann es nicht sein. Und deswegen Courtland Sutton, hat anscheinend Effort-Probleme. Und auch der Rest der Receiver-Gruppe. Und da muss ich mich fragen, wieso spielen die dann? Wieso spielen da nicht andere? Ich meine, wir sind eh in einem Rebuild. Wir haben eh nicht die Möglichkeit, gerade viele Spiele zu gewinnen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und was machen diese Leute auf dem Platz, wenn sie kein Gas geben? Schon lange nicht für unseren Rookie. Wir brauchen Leute, die sich jetzt für Bo zerreißen, damit Bo die Schritte gehen kann, die er gehen muss. Und das passiert gerade nicht. Und ich hoffe, dass da Personalentscheidungen getroffen werden in den nächsten Wochen. Und apropos Personalentscheidung ist da vielleicht noch ein gutes Stichwort. Der Tim Patrick Cut wirkt immer dümmer, je weiter jetzt und man die Broncos auf den Platz sieht. Tim Patrick war ein absoluter Mr. Zuverlässig. Tim Patrick hatte sichere Hände. Tim Patrick war ein guter Roadrunner. Das sind genau die Sachen, die Bo Nix jetzt helfen würden. Und er ist weg. Er ist bei Detroit, er spielt da solide bis gut. Jetzt in seinem ersten Spiel. Ich verstehe es nicht, aber gut. Dann der dritte Punkt von vier, den ich habe, ist das unkreative Play Calling. Wenn man sich die guten Offenses in der NFL anguckt, die leben von Motions, kreativen Routendesign. Die leben davon, dass man seine Playmaker in Situationen bringt, dass man seine Playmaker auch in ungewöhnliche Situationen bringt, wo die Defense vielleicht nicht damit rechnet. Das machen wir alles nicht. Also das machen wir manchmal. Wir hatten 4 bis 5 Plays gegen die Steelers, die ein gutes Playcalling hatten, in dem Sinne, dass sie entweder einen Playmaker in Szene gesetzt haben oder, ich denke da vor allem auch an das Trickplay, überraschend waren. Aber der Rest ist echt dröger Standfootball. Ohne Motions, ohne Pre-Snap-Sachen für Bo. Das hilft nicht. Oder sehr oft so. Das hilft auch nicht. Ich habe das, manchmal hat man das Gefühl, wenn man Denver guckt, wir gucken sehr langsam Highschool-Football. Weil die Spieler es einfach nicht besser können. Und da muss man, finde ich, auch Sean Payton kritisieren. Wieso, wenn er doch so ein offensives Mastermind ist, was er auch meiner Meinung nach ist trotzdem, wieso bringen wir es dann nicht auf die Straße und auf den Platz? Das muss man hier, finde ich, an der Stelle ankreiden. Und die andere Sache, wenn wir das schon nicht machen, warum geben wir Bo Nix dann nicht einfach mehr von dem, was er im College gemacht hat? Read Options, der Typ QB Draws. Dass er das kann, hat er in den letzten 2 Spielen auch immer gezeigt, wenn wir es ihm gegeben haben. Wieso bauen wir unsere Offense nicht dann um sowas herum auf? Viel Play-Action, schnelle Routen, Quick-Outs. Das sind Sachen, die Bo Nix in Oregon geholfen haben, die ihn gut gemacht haben in Oregon und die dafür gesorgt haben, dass Bo Nix als ein guter Quarterback wahrgenommen wurde, der er auch sein kann in meinen Augen. Und warum helfen wir ihm nicht, dahingehend gut auszusehen? Und das andere ist, es machen andere Teams. Ich denke zum Beispiel an Washington, auch wenn da nicht alles klappt. Aber die geben Jaden Daniels ähnliche Playdesigns wie in der College-Zeit. Die lassen ihn laufen, die lassen ihn Read-Options spielen. Die geben ihm keine langen Pässe. Und bei Sean Payton habe ich immer das Gefühl, der spielt immer noch, als hätte er da Drew Brees stehen. Du hast aber nicht mehr Drew Brees stehen. Du hast einen Rookie da stehen und mit einem Rookie musst du anders verfahren. Und das passiert gerade nicht. Und wenn Sean Payton das nicht hinkriegt, bin ich auch ehrlich, dann sollte man in Jahr 2 oder 3 auch die Unantastbarkeit von Sean Payton langsam aber sicher in Frage stellen. Nicht jetzt direkt, dafür ist der Vertrag zu teuer und wir sind in Jahr 2 von 5 von einem 90 Millionen Dollar Deal und er hat dann auch zu viel gekostet on the long run. Aber du musst da Entwicklung sehen im Play Calling. Und da komme ich nämlich auch zu meinem vierten Punkt, der Einsatz von Playmakern. Wo sind Marvin Mims und Troy Franklin, die Speed in diese statische Offense bringen können? Wieso wird ein Tyler Beadie nicht mehr eingesetzt? Wieso kriegt ein Javonte Williams im Vergleich dazu so viele Run-Snaps? Obwohl Tyler Beadie ganz eindeutig die bessere Form hat. Warum wird ein Marvin Mims nicht wie in der Preseason so eingesetzt, wie er dort eingesetzt wurde? Das verstehe ich nicht. Und da muss es Änderungen geben. Sonst gehen wir hier mit 0 und 5 aus den ersten 5 Wochen. Und Bo sieht richtig schlecht aus, wirft keinen einzigen Touchdown. Und die Moral dieses Jungen ist komplett am Boden. Und das ist nicht das, was wir wollen. Also muss ich jetzt erwarten als Broncos-Fan, dass das Team drumherum absteppt. Nicht, dass wir Spiele gewinnen. Um Gottes Willen. Das werden wir sehr wenig dieses Jahr tun, leider. Aber dass das ganze Team drumherum absteppt. Und das hat es gegen Seattle wenig bis gar nicht getan und das hat es noch weniger gegen Pittsburgh getan. Das war offensiv einfach Schulnote 6. Damit schließen wir es ab, konzentrieren uns auf die nächste Woche. Aber bevor wir diese Folge abschließen, habe ich noch meine drei schnellen Takeaways aus Stand Woche 2, was aktuell mich so über das NFL-Wochenende trägt. Ganz kurz, ohne groß rumreden, einfach die Takeaways für euch. Erstens, die NFC South ist in meinen Augen offener und spannender, als wir es erwartet haben. Tampa startet 2-0, sieht gut aus und überzeugt. New Orleans startet 2-0, sieht gut aus und überzeugt. Falcons starten 1-1, aber sahen jetzt gegen die Eagles auch schon besser aus als gegen die Steelers und haben die Eagles ja auch geschlagen. Da stehen uns in der NFC South, glaube ich, spannendere Wochen im Kampf um die Division und die Playoffs bevor, als wir es vor der Saison erwartet haben. Mein zweiter Takeaway, die Ravens, Bengals, Jaguars und Rams, alle 0 und 2. Alles Teams, die eigentlich Richtung Playoffs gucken, stehen halt alle jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Und die nächsten zwei, drei Spiele werden für diese Teams alles, allesamt Must-Wins. Sonst könnte das echt eng werden mit den Playoffs. Weil da gibt es andere Teams in der jeweiligen Conference, die deutlich leistungsstärker unterwegs sind. Und mein drittes Takeaway. Und da muss ich mich selber auch in meinem Hype bremsen, den ich vor der Saison hatte. Die Chicago Bears sind noch nicht die Durchstarter, von denen ich dachte, dass sie es sind. Wir haben jetzt zwei Spiele gesehen, zwei dröge offensive Auftritte von Caleb Williams, weil der sich auch an die Liga gewöhnen muss und die Zeit braucht. Und die soll er auch bekommen. Und in beiden Spielen war es die Defense, die Chicago im Spiel gehalten hat. Eins hast du gewonnen, eins hast du verloren. Ich glaube, mit Chicago Stand Woche 2 ist weniger zu rechnen, als man es gedacht hat, oder als ich es vor allem auch gedacht habe vor der Saison. Gut, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr abstimmen wollt für den Brady und den Peterman, geht jetzt über den Link in unserer Folgenbeschreibung in unsere Insta-Story. Lasst dort auch ein Abo da. Dann müsst ihr es nicht jedes Mal über diesen Weg tun. Stimmt dort ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir begrüßen euch am Ende der Woche dann mit der Preview auf Woche 3 in der NFL. Da werden dann Finn und ich hier wieder zusammensitzen und miteinander das besprechen. Da besprechen wir dann auch so Sachen wie ein Bryce Young. Die News haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen. Wenn nicht, schaltet am Donnerstag ein oder am Freitag. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Genau, hoffe, dass ihr mit dem Saisonstart eures Teams zufrieden seid oder dass ihr Dinge habt, die euch vielleicht Hoffnung machen. Und das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit.
Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.